Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem Roman, der uns tief in den Berliner Society-Bau Filz der 1970er Jahre führt. An der Spitze eine Die Architektin. So heißt das neue Buch von Till Räther, den man schon für seine spannenden Krimis kennt. Dieses literarische Soziotop ist jetzt genauso mitreißend. Hinauf also auf Hochhäuser, die immer noch stehen als Bausünden der Vergangenheit. Und den Schutzhelm, den richtet uns Till Räther heute zu Gast bei uns. Willkommen damit zur Lesart. Sie hören die Leser im Deutschlandfunk Kultur und wir machen jetzt einen Ausflug ins alte West-Berlin der 1970er Jahre mit einem Roman, der sehr plastisch von dieser Zeit erzählt, als dort spektakuläre Bauprojekte in die Höhe schossen, mit Bundessubventionen abgesichert und Scheunen toroffen für allerlei Bauschmu, Filz, Betrug. Diese Skandale, die gehören inzwischen ja zur historischen Mauerstadt Berlin-Folklore und daraus hat der Schriftsteller Till Räther eine rasante Geschichte entwickelt. Er ist in Berlin-West aufgewachsen. Und das spürt, riecht man auf jeder Seite. Guten Tag, seien Sie herzlich begrüßt im Deutschlandfunk Kultur, Herr Räther.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Vor 2 Jahren, da waren Sie schon mal literarisch im alten West-Berlin im Roman Treue Seelen. Das waren die späten 1980er Jahre, jetzt die frühen 70er, da waren Sie noch ein Kind, so Berliner Steppke, Jahrgang 69. Haben Sie noch Erinnerungen daran gehabt, so konkret, als Sie jetzt beim Roman gearbeitet haben?
Also ich bin, weil mein Vater eine Zeit lang in Bonn gearbeitet hat, 1975 zurück nach Berlin gekommen. Da setzen meine Berliner Erinnerungen ein, aber das ist natürlich so, dass das eher so, also ich habe die 80er Jahre habe ich deutlich mitbekommen, mit ganz wachen Sinnen als Teenager, so deutlich wahrscheinlich wie nie wieder irgendwas in meinem Leben. Und die 70er so aus dem Augenwinkel, und Sie haben eben gerade schon von den Gerüchen und so gesprochen, also gerade so, das sind so Farben und Gerüche und Eindrücke und vielleicht auch so ein bestimmtes Licht, man nimmt ja als Kind auch eher alles so ein bisschen aus Kniehöhe wahr, also das sind eher so schemenhafte Erinnerungen, denen ich hier dann über mediale Vermittlung versuche nachzuspüren.
Auf jeden Fall sind Sie tief in die Stadt und die Zeitungsarchive gegangen. Kommen wir aber erstmal zur Architektin, so heißt Ihr Roman schlicht, und das ist auch die schillernde Hauptfigur. Angelehnt haben Sie sich da an eine reale Person, die Westberliner Architektin Sigrid Kressmann-Tschach. Wer war denn diese Frau und warum ist sie bis heute so in Berliner Bausenatskreisen berühmt, berüchtigt?
Also am Ende sind über die sogenannte Kreisel-Affäre der Bürgermeister von Berlin, der damalige, und der gesamte Senat eigentlich gestürzt, weil Frau Kressmann-Tschach eine sehr, sehr geschickte und sehr kompetente Geschäftsfrau und Architektin, die sowohl Baufirma als auch Architekturbüro in einem hatte, es geschafft hat, dem Senat letztendlich das höchste Gebäude West-Berlins damals, das 120 Meter hohe Kreisel-Hochhaus am südlichen Ende von Berlin, als das Bauprojekt der 70er Jahre zu verkaufen, obwohl es ein Gebäude war, was eigentlich schon in der Bauphase und in der Planungsphase nicht so richtig durch Investoren, geschweige denn durch Mietinteressenten gedeckt war und was im Grunde genommen da unten, wenn ich das mal so sagen darf, als jemand, der auch in Südberlin aufgewachsen ist, nie so richtig gebraucht worden ist. Mhm. Also eigentlich so ein bisschen so eine, aus meiner Sicht eine legendäre und für Berlin vielleicht auch stilbildend historische Figur, weil sie es geschafft hat, einen Bedarf zu decken und den es nicht gab, und ein Geschäft zu machen, wo eigentlich kein Geschäft zu machen war. Mhm.
Im Roman, also in Berlin kennt natürlich jeder den Kreisel, das ist eben dieses Hochhaus. Im Roman nennen Sie den Kreisel Kegel, hab noch gedacht, warum, eigentlich gibt es da ein Copyright drauf?
Ich habe gedacht, ich habe dann relativ schnell gedacht, das Leben und Wirken von Sigrid Kressmann-Tschach liegt noch nicht lange zurück, und ich finde es schwierig, so zu tun, als würde man dann in einem, auch als Autor, über eine reale Figur oder ein reales Gebäude schreiben. Ich habe versucht, eher so über die Legende oder über das Image. Sie haben von den Zeitungsarchiven gesprochen. Ich habe auch eher versucht, mich davon inspirieren zu lassen, wie damals in den Medien über sie berichtet worden ist, was absolut faszinierend ist. Und bin aber abgesehen von ein paar Pressezitaten und von ein paar Zahlen, die einigermaßen abgedeckt sind durch die Berichterstattung, habe ich schnell versucht, mich von der realen Figur zu entfernen und habe darum dann das Gebäude auch umbenannt. Ja.
Aspik und Asbest, das sind die zwei Begriffe, ja, so von Milieu und Stimmung. Agiert eben diese Architektin, die sie auch ja mal als super coole Businessfrau schildern, die mit Millionen ebenso mit Männern abgebrüht jongliert. Die Kerle verlieren immer irgendwann die Nerven, sie nicht. Man denkt natürlich dann sofort, war denn dieses reale Vorbild auch so, war die so ultra cool, sieht sie aus so wie so eine Lara Croft des Bauwesens der 1970er Jahre, ne?
Ja, mit dem Unterschied, dass sie eben dann auch Mitte, Ende 40 war zu der Zeit und damit eigentlich schon aus der damaligen Wahrnehmung, wo immer von jungen Frauen als Mädchen die Rede war, die Zeitschrift Twen hat immer nur davon gesprochen, die neuen Mädchen, wie kriegt man sie und so. Also eigentlich so eine Frau, die in der Öffentlichkeit gar nicht mehr aufzutauchen hatte. Aber sie hat außerordentlich kompetent und geschickt diese Verträge und Geschäfte gemacht und hat mehrere Untersuchungsausschüsse, die versucht haben, ihr Betrug nachzuweisen, unbeschadet überstanden. Das ist die eine Seite, das sind die Tatsachen. Und die andere Seite ist, dass eben in den Medien über sie immer berichtet wurde als die Soraya West-Berlins mit wohlgeformten Beinen, die mit Sex und Energie West-Berlins Bauwirtschaft regiert. Und ich habe dann so gedacht, in diesem Spannungsfeld muss sich ja, also jemand, der von außen so wahrgenommen wird und die dennoch so viel erreicht, was muss das für eine Figur gewesen sein und was kann das dann auch als Romanfigur für einen für eine Figur sein?
Die zitieren diese Pressestellen.
Zitate
genau. Ja. Also das ist, wenn man das heute liest, denkt man, das kann wohl nicht sein. Die listenreiche Managerin, die es verstanden hat, sich die öffentliche Hand um die schlanke Taille zu legen. Ich meine, man muss das wirklich, glaube ich, wirklich betonen.
Es und ist so, das ist aus dem Spiegel, glaube ich, oder
genau,
also wirklich aus der.
Das sind die 70er in der Beziehung beinhart sexistisch und die Jungs, die das geschrieben haben, die waren wahrscheinlich noch stolz auf ihre pfiffige Formulierungskunst. Ne?
Ja, man merkt aber, finde ich, Herr Scholl, auch so eine gewisse Ratlosigkeit. Also genau, dass man so, dass es ist so eine, und das hat mich an dieser Figur interessiert oder es hat mich interessiert, eine Figur zu erfinden, die eigentlich diese Kategorie der damals vor allem so männlichen Wahrnehmung und wo man dann eben nur sagen kann, naja, die macht das mit Sex und irgendwie, wenn man aber sagt, die hat diese Kategorien in Wahrheit aber gesprengt und ich finde, man merkt aus diesen Zitaten auch so eine gewisse Ratlosigkeit, wo man sich dann eben nur auf solche Bilder zurückziehen
also
kann.
Also im Roman formuliert also genau in diesem Stil eine meiner Lieblingsfiguren, die sehr voll, Schick Miller.
Die Edelfeder aus Hamburg.
Edelfeder, so ein Schmierenjournalist, wo sein früherer Chef Nannen sagt, hey, wenn Miller kommt, sinkt das Niveau. Also die Architektin engagiert diese Edelfeder, sagt dann aber selber, um Gottes Willen, und das ist so die zweite Ebene, die sie im Roman einziehen, Herr Räther, den Journalismus in Gestalt eines 19-jährigen Praktikanten vom Spandauer Volksblatt, der unabsichtlich den Skandal ins Rollen bringt. So viel dürfen wir jetzt nicht verraten. Also mit diesem blutjungen Otto, da kommt eben auch noch so ein anderes altes West-Berlin ins Spiel, das Sie, glaube ich, gut gekannt haben. Sie waren nämlich selber mit 19 beim Spandauer Volksblatt, ne?
Ich habe zumindest mit 19 angefangen, fürs Spandauer Volksblatt als freier Autor Artikel zu schreiben. Leider gibt's das nicht mehr. Ich habe damals das Volksblatt und den Tagesspiegel auch ausgetragen als Zeitungsausträger und ich wollte eigentlich, ja, Sie haben mich da schon ein bisschen ertappt. Es ist eigentlich ein Roman über den Baufilz und die Gespenster der 70er Jahre und über Männer-Frauenbilder und so. Aber je mehr ich geschrieben habe, desto mehr habe ich dann doch gemerkt, ich bin schon auch ein Tageszeitungs- und vor allem auch Lokalzeitungs-Nostalgiker und es ist auch so eine Liebeserklärung an die Zeitung und an die Arbeit für die Zeitung geworden, muss ich sagen.
Mit diesem blutjungen Otto, da bringen Sie auch so ein bisschen an dieses West-Berlin, ja, der frühen 70er, der Sponti-WGs, das Flippige, die Musik, also was weiß ich, Sie gehen tanzen in die Disco-Sound, ne, später berühmt durch Christiane F. und die Kinder vom Bahnhof Zoo. Ich war ganz verblüfft, ich bin da auch noch hingewackelt, als ich in den 80er nach Berlin gekommen bin, dass es da anfangs keinen Alkohol gab im Sound. Also wie sind Sie denn auf sowas gestoßen?
Ich habe irgendwann gehört, dass es im Sound, ich wollte wissen, ob das Sound Anfang der 70er Jahre noch aktiv war und habe mir dann, und wie das Eingangsportal aussah, also bevor es immer mal wieder auch geschlossen worden ist, und bin dann auf einen, tatsächlich unter einem Foto oder so, auf so ein Forum von Menschen, die in den Anfang der 70er im Sound waren und die sich über ihre Erlebnisse da ausgetauscht haben. Und der eine erzählte, der Sound hätte eben nur eine Milchbar-Lizenz gehabt, weil die Polizei damals gesagt hat, naja, ihr schenkt so viel Alkohol aus, die Leute trinken Alkohol, die Leute wollen dann Drogen, ihr seid eh schon so eine Drogenhöhle. Aber das ist immer hin und her gegangen. Und daher weiß ich zum Beispiel auch, dass damals vor dem Sound dieses Schild hing, keine Ausländer, was so ein bisschen der ein weiterer dunkler Fleck der 70er Jahre ist, dieser absolut grassierende und in den Alltag eingewobene Alltagsrassismus.
Wie dieser Steglitzer Kreisel dann finanztechnisch zusammenfällt, das entwickeln Sie wie ein Krimi, Herr Reeder. Sie sind ja auch bekannter Thriller-Autor. Und ja, so historisch der Skandal heute wirkt, das geht ja immer weiter. Momentan will Berlin wieder hoch hinaus. Am Alexanderplatz entstehen gleich mehrere Hochhäuser. Prompt ist neben der ersten Baugrube die U-Bahn abgesackt. Diese Luxusbauten fertig sind, ist nicht ausgemacht. Der Kreisel wird derzeit auch entwickelt und da gibt es jetzt wieder auch einen Skandal. Als ich jetzt Ihren Roman las, muss ich öfter dran denken. Berlin bleibt halt Berlin, das geht immer so weiter, ne?
Ja, der Kreisel ist weiterhin entkernt und ist damit ein leeres Skelett, ein Gerippe und weiter auch, finde ich, so eine Projektionsfläche für allerhand interessante Sachen.
Und für alle Nicht-Berliner, die den Roman in die Hand nehmen, die werden sich vielleicht über das Cover wundern. Da ist nämlich eine andere Bausünde drauf, auch Steglitz, ein Bierpinsel.
Ja, aber der ist doch wunderschön.
Aber dieses Ding... das, wo man sich wirklich fragt, wie kommt man auf so eine Idee? Ja, jetzt, es gibt's immer noch, jetzt ist es ganz hip bemalt und soll auch wieder entwickelt werden. Ne?
Also das haben die Architektin Ursulina Schüler-Witte und ihr Mann Ralf etwas später gebaut und wir haben lange überlegt, ob wir den Kreisel vorne raufnehmen, aber der Bierpinsel steht für diese Zeit. Und er war damals, wie er geplant war, wunderschön, aber ich war jetzt vor anderthalb Jahren nochmal da, um mir die Ecke anzugucken. Berlin ist vielleicht eine Reise wert, aber die Bierpinsel-Ecke leider nicht.
Wer weiß, vielleicht stehen jetzt in Zukunft viele, viele Leser mit ihrem Roman vor dem Ding und sagt, guck mal, da ist es irgendwo.
Buchtalks. Ja,
genau. U-Bahnhof Schlossstraße für alle Nicht-Berliner. Dankeschön, Herr Reeder, für dieses Gespräch Ihnen, im Deutschlandfunk Kultur.
Danke.
Und die Architektin, wirklich schmissiger Roman, der neue von Till Reeder, ist ab morgen im Handel erschienen im Verlag BTB und kostet 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da geht es um das neueste schöne Buch der niederländischen Autorin Bette Westera. Richtig berühmt, vielfach preisgekrönt ist sie inzwischen für ihre an die 30 Bilder und Kinderbücher. Jetzt gibt es wieder eins. Wenn ich groß bin, will ich Elefanten küssen. So heißt es. Und für uns angeschaut hat es sich Silvia Schwab, sie ist im Studio. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Wer will denn hier Elefanten küssen?
Ja, das ist ein kleines Mädchen, so um die 4 Jahre alt. Es geht mit seiner Mutter ins Spaßbad. Es ist begeistert, fröhlich spaziert es da durch diese riesige Halle mit ihren hohen Fensterscheiben. Da gibt es Wasserbecken, Liegestühle, spielende Kinder, Riesenrutsche, Sprungturm, was wir alles so kennen vom Spaßbad. Und eine urwaldähnliche Bepflanzung. Und wer je mit Kindern oder selbst als Kind so in einem Erlebnisbad gewesen ist, der spürt förmlich schon die in der Luft liegende Erwartung.
Also es ist eine Schwimmbadgeschichte, so mit viel Gekreisch, Gespritze, Badespaß.
Ja, das könnte man jetzt denken, das erwartet man natürlich. Aber was folgt, ist eigentlich etwas ganz anderes. Also kein Rutscherlebnis, kein Bauchplatscher, sondern eine fantastische Reise in eine wunderbare Wunschzukunft. Es ist nämlich so, angeregt durch das, was das kleine Mädchen da rundherum sieht, fantasiert es was es sich als Erwachsene irgendwann einmal trauen möchte.
Zum Beispiel Elefanten küssen.
Ja, genau. Das heißt, ich zitiere jetzt, Elefanten auf den Rüssel küssen und laut lachen dabei. Aber Tigerbürsten in einem Spukschloss schlafen, zu den Sternen fliegen und alle diese Abenteuer und viele mehr, die sind wunderbar illustriert von Matthias de Leeuw in herrlich schwungvollen Aquarellen.
Wie setzt er denn diese Fantasien ins Bild, dieser Matthias de Leeuw? Der ist ja auch sehr, sehr berühmt.
Ja, und jetzt stellen Sie sich vor, ein großes Bilderbuch und dann Doppelseiten. Und auf diesen Breitwattformaten leuchten farbenfroh und intensiv und klar diese Geschichten. Immer kleine Geschichten von ganz großen Träumen. Also da gibt es schimmernde grüne Wälder, knallblaue Seen, korallenrote Riffe und Schiffe. Und dann immer wieder so wunderbare Farbverläufe, gelb, grün, blau, orange, rot. Also diese Farbenkraft ist beglückend. Und toll ist dieses Buch eben auch im Detail. Da gibt es Motive, die immer wiederkehren, die also das kleine Mädchen und uns begleiten, der kleine Stoffhase zum Beispiel, der bei jedem Abenteuer irgendwo versteckt ist. Dann gibt es wie in einem Wimmelbuch auf jeder Seite auch so kleine Merkwürdigkeiten und witzige, kleine, skurrile Situationen. Und auf jeder Seite begegnen uns zauberhaft zarte rosa Flamingos, auch im Eis, auch auf dem Schiff, also überall. Und die habe ich gelesen als Symbole für die Freiheit, für die Leuchtkraft, für die, ja, einfach die Schönheit der Fantasie.
Dieses Thema Kraft und Schönheit der Fantasie, das ist im Kinder- und Bilderbuch ja nichts Neues. Das wird oft beschworen und schön beschworen. Da gibt es viel, viel Tolles. Was macht denn jetzt aber diesen Band für Sie so besonders, Frau Schwab?
Ja, also am liebsten würde ich es ja hier hochhalten und zeigen. Das geht ja leider im Radio nicht. Aber jedes dieser Bilder begeistert erstmal. Dann ist es ja so, das ist ein sehr knapper Text, der sehr zurückhaltend ist. Und diese üppigen Bilder stehen in starkem Kontrast dazu. Und die sind wirklich auch ganz kindgemäß. Dieses kleine Mädchen, das trumpft ja fast so ein bisschen wichtigtuerisch auf mit seinen Worten, wenn ich mal groß bin, und seinen vielen tollen Ideen. Es ist in seinen Fantasien sehr stark, es ist selbstbewusst, es ist furchtlos, unbesiegbar fast. Obwohl es ja, und das zeigt sich dann auf der allerletzten Seite, eigentlich nur im Schwimmbad ist mit seiner Mutter und sich am Schluss sogar wieder von der Mutter helfen lassen muss beim Anziehen. Und man spürt förmlich die Erleichterung, dass all diese großen Fantasien jetzt doch noch nicht zum Tragen kommen. Also dieses Kind hat in der Fantasie tolle Erfahrungen gemacht und mit seiner Lebensfreude steckt es uns total an. Also ich finde, das ist ein Bilderbuch vom Feinsten. Also man könnte jetzt sagen, es ist zum Küssen, also zum Elefantenküssen natürlich.
Ich meine, ich habe vorhin gesagt, an die 30 Bücher, Bilderbücher und Kinderbücher hat Bette Westra veröffentlicht. Die Frau ist schon ein Phänomen, ne?
Ja, und sie kann eben nicht nur leicht und lustig oder wie hier vielleicht auch sehnsuchtsvoll, sie kann auch sehr ernst. Sie hat ein ganz tolles Bilderbuch gemacht über den Tod oder über den Umgang mit Kindern.
Ich kann mich erinnern, da haben wir, glaube ich, sogar drüber gesprochen miteinander.
Hm. Und das ist wirklich tief ergreifend, klingt jetzt so dramatisch, aber es ist tief berührend, wie diese Frau in einfachen Sätzen und wieder mit, es war aber ein anderer Illustrator, soweit ich mich erinnere, ein Thema wie Leben und Tod und wie man mit Kindern darüber sprechen könnte, thematisiert. Also sie kann einfach alles und ich denke, das ist das Wesen von großer Kunst, dass man von leicht bis schwer und ernst alles kann, ohne dass es uns jetzt niederdrückt.
Wenn ich groß bin, will ich Elefanten küssen. Das neue Bilderbuch von Bette Westerer und Matthias de Leeuw. Veröffentlicht im Gerstenberg Verlag, aus dem Niederländischen übersetzt von Rolf Erdorf, mit 32 Seiten für 18 Euro und empfohlen für Kinder ab 4 Jahren. Silvia Schwab hat uns das Buch vorgestellt. Ihnen schönen Dank.
Straßenkritik.
Mein Name ist Rüdiger Naujoks. Ich arbeite hier im Landratsamt in Garmisch-Partenkirchen und ich lese zurzeit den Markisenmann. Das ist ein Buch von Jan Weiler und das gefällt mir bisher schon sehr, sehr gut. Es handelt von einer ganz tollen Vater-Tochter-Beziehung. Also unterhaltsam ist es definitiv. Und gleichzeitig findet der Autor tolle Beschreibungen, Emotionen auszudrücken. Ich habe keine Kinder und ich habe es geschenkt bekommen. Genau. Und jemand, der es dann schon gelesen hat, glaubte, dass mich das besonders ansprechen würde. A, kennt die Person mich anscheinend sehr gut und B, finde ich das Buch total klasse, ja.
Aus Garmisch-Partenkirchen kommen in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Auch Rüdiger Naujox hat mitgemacht und empfiehlt uns den Markisenmann, den Roman von Jan Weiler, dem Autor des Pubertier, dem anscheinend jedes Buch zum Bestseller gerät. Letztes Jahr war es dieser Markisenmann. Demnächst gibt es die Taschenbuchausgabe im Heine Verlag mit 336 Seiten für 12 Euro. Und jetzt noch zu Büchern meines Lebens. Nein, nicht unsere schöne Lesartreihe, sondern eine als Hörbuch, die es ab jetzt fortlaufend im Argon Verlag geben soll. Herausgegeben von Volker Weidermann mit Büchern von lebensverändernder Kraft, wie es heißt, mit Romanen, welche herausragende Autorinnen und Autoren zu den Menschen gemacht haben, die sie jetzt sind. Zwei Bände plus Hörbücher sind pro Halbjahr angekündigt. Letzten Herbst ging es los mit der Schriftstellerin Mitu Sanyal, die über ihre Prägung durch einen englischen Klassiker schreibt, über Emily Brontes berühmten Roman Sturmhöhe. Und der Journalist Florian Illis, der denkt über seine intensive Liebe zu Gottfried Benn nach. Unser Autor Georg Gruber hat sich die beiden akustischen Version angehört, die es jetzt, wie gesagt, als Hörbuch gibt.
Je länger ich Gottfried Benn liebe, desto weniger verstehe ich meine Liebe.
So beginnt Florian Illies seine Liebeserklärung an Gottfried Benn, der zu den wichtigsten deutschen Lyrikern zählt. Seine Verehrung für den 1886 geborenen und 1956 gestorbenen Lyriker ist ihm in dieser gut zweistündigen Produktion deutlich anzuhören.
Doch mit jedem neuen Nicht-Verstehen liebe ich ihn noch ein kleines bisschen mehr.
Florian Illies kennt Werk, Leben und Wirken bis ins letzte Detail und lässt, und das macht dieses Hörbuch so interessant, nichts aus. Auch nicht die Schattenseiten, wie etwa Benns anfängliche Begeisterung für die Nationalsozialisten. Doch zunächst versucht Illies, sich dem Lyriker über dessen Liebesbeziehungen und Affären zu nähern. Ohne Erfolg.
Er blieb ein Phantom. Unberührbar, als hätte er sich ganz in seinen Worten verkrochen.
Seine Affären hat Benn in Gedichten verarbeitet. Leben und Werk hängen zusammen. Und dennoch muss, so meint Illies, besonders bei Benn Werk und Autor getrennt werden.
Denn als Mensch war er mir oft zuwider, schon lange vor 1933. Seine Brutalität gegenüber seiner Tochter, die er von sich stieß, sein permanenter, institutionalisierter Betrug, seine Eiseskälte gegenüber dem Schmerz anderer.
Benns Verse müssten vor ihrem Schöpfer in Sicherheit gebracht werden. Sie seien, so sagt der Journalist und Buchautor Illies, größer als er selbst.
Wer allein ist, ist auch im Geheimnis.
Für die Schriftstellerin und Journalistin Mitu Sanyal ist es ein einzelnes Buch, das sie seit ihrer Jugend fesselt. Wuthering Heights, Sturmhöhe von Emily Brontë, dieser vielschichtige Gesellschaftsroman über Liebe und Rache, erschien 1847.
Wuthering Heights war der erste echte Roman, den ich gelesen habe. Meine Initiation in die Welt der Erwachsenenliteratur. Und das war ein Glücksgefühl, ein synästhetisches Ganzkörpererlebnis.
Ihre Begeisterung klingt ansteckend. Ihr ganzer Erzählsound ist nicht so ehrfürchtig wie bei Florian Illies. Die Sprache salopper, weniger getragen. Dabei kennt auch Mitu Sanyal wahrscheinlich jedes Detail im Leben der Brontë-Schwestern. Und jede mögliche Lesart des Romans, vom Melodram bis zur Parabel für den Aufstieg des Kapitalismus. Im Mittelpunkt steht Heathcliff, ein Findelkind unbekannter Herkunft, der sich später für ungerechte Behandlung und enttäuschte Liebe rächt. Und Heathcliff ist auch der Grund, warum dieses Buch für sie so eng mit ihrem eigenen Leben verbunden ist.
Ich konnte mich mit seinem Status als Fremder und Fremdkörper identifizieren, als Kuckuckskind in der Familie Earnshaw, als Außenseiter und Ausländer.
Heathcliff ist für Mitu Sanyal der erste Mixed-Race-Character, der ihr jemals in einem Buch begegnet ist. Auch das macht den Roman für sie so wichtig.
Woher nimmt er dieses Selbstwertgefühl, das allem, womit er aufgewachsen ist und was er jemals erlebt hat, widerspricht? Es ist diese innere Widerständigkeit, die Heathcliff zu einem der bedeutendsten Charaktere der postkolonialen Literatur macht.
Bücher meines Lebens. Diese Reihe beginnt mit zwei starken, sehr persönlichen Produktionen, die zum Entdecken oder Wiederlesen der Literatur- und Lyrikklassiker anregen. Wobei sich die Faszination für die Person Gottfried Benn und seine Verse zwischen Pathos und Kitsch weit weniger erschließt.
Organismen, die Perlen hervorbringen, sind verschlossen.
Die Idee für diese Reihe ist allerdings so einfach wie bestechend, prominente Autorinnen und Autoren über ihre Lieblingsbücher sprechen zu lassen. Auch wir hier im Deutschlandfunk Kultur haben schließlich eine ganz ähnliche Reihe.
Genau, auch bei uns erzählen prominente Menschen von den Büchern ihres Lebens. Jetzt aber auch als Hörbuchreihe im Argon Verlag, als Download für 10 Euro. Und die gedruckten Bücher, die erscheinen im Verlag Kiepmeuer-Witsch und kosten 20 Euro. Dieser Woche kommt übrigens schon der dritte Band heraus, Clemens Meyer über Christa Wolf. Ja, und davon wird er uns bald selbst erzählen, in Leipzig auf der Buchmesse. Ist noch ein Weilchen hin.